For nature.
For the ocean.
For people.
For animals.
Hey, liebe Sanus Planet Community, es ist mega cool, dass ihr heute wieder dabei seid bei diesem Podcast. Und heute habe ich einen richtig tollen Gast wieder hier, den Gabriel Müller. Der Gabriel Müller ist Mitglied in der Leitung der Organisation Don Bosco Jugendhilfe weltweit. Hey Gabriel, sehr cool, dass du hier bist.
Hallo Megi, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ich möchte euch noch ganz kurz heute der Community sagen, wir haben heute kein Bild. Das heißt, wir haben nur die Fotos von uns reingeschmissen jetzt hier, damit ihr einfach seht, wer der Gabriel ist. Dann seht ihr das Foto von ihm, aber die Internetverbindung ist heute nicht so ganz perfekt. Deswegen machen wir das mal heute ohne Bild. Aber sehr cool, dass ihr dabei seid. Dankeschön. Gabriel, erzähl mal ganz kurz, wer du bist und was du so machst, damit die Community gleich schon mal einen kleinen Überblick darüber hat.
Ja, mein Name ist Gabriel Müller mit Familienname, ganz ausgefallen und ganz selten. Und seit über 20 Jahren bin ich jetzt in der Entwicklungszusammenarbeit tätig. In den 70ern hat man gesagt Entwicklungshilfe, das war so aber schon im Namen ein Gefälle von Norden nach Süden. Es ist ganz klar, dass sich das geändert hat auf Zusammenarbeit, auf Augenhöhe, auf Partnerschaft und bei der Don Bosco Bewegung, die unterschiedlich heißt. In Österreich ist es Jugend eine Welt, in der Schweiz ist es Don Bosco Jugendhilfe weltweit. Aber der gemeinsame Gedanke ist immer der, Jugendlichen, jungen Menschen, Kindern, Straßenkindern an den Brennpunkten der sozialen Missverhältnisse dieser Welt auf Mülldeponien, in Remote Areas, in von der Klimakrise betroffenen Regionen, Halt zu geben, Ausbildung zu geben, Perspektiven zu schaffen, sodass sie dann aus eigener Kraft das Leben unter diesen Umständen oder dann hoffentlich auch künftig unter besseren Umständen besser, zufriedener und glücklicher und gesünder auch leben können.
Mega cool. Also das klingt alles sehr, sehr spannend und teilweise auch ziemlich traurig, weil im Grunde zeigt es ja auch, dass es wirklich extrem viel Hilfe braucht für viele Jugendliche heutzutage. Du hast auch angesprochen Klimakrise oder in der Klimazeit, wo viele Jugendliche auch von der Klimakrise stark getroffen sind. Also es hängt schon stark zusammen, oder? Wie das Klima sich verändert und wie die Menschen dann darunter leiden.
Ja, das ist namentlich auf der ganzen Welt, aber insbesondere auch in Subsahara-Afrika sehr drastisch zu erkennen. Mehrere Projektbesuche haben mir gezeigt, da wo man noch vor wenigen Jahrzehnten darauf bauen konnte, dass es eine Vorregenzeit gibt, eine kleinere, eine Hauptregenzeit und dann hinten nach noch etwas Wasser vom Himmel, sind sie jetzt verschleppte, verschobene Zeiten mit dann aber sturzbachmäßigen Niederschlägen, die Ernte vernichten und in dem Sammelsurium aus Wetterkapriolen oder komplett ausbleibenden Regenfällen ist es den Menschen praktisch unmöglich, eine Ernte zu erreichen, zu erzielen, von der sie leben können. Entsprechend steht dann auch Hunger, Elend, dass man Tiere verkauft, damit man übers Leben kommt, wenn die Tiere weg sind. Dann ist es eine andere Armutsspirale und das alles hängt sehr, sehr stark auch mit dem Klima zusammen und trifft die Menschen in Subsahara-Afrika, aber auch anderen Gebieten sehr stark, dass sie dort zu meist über 80% aus kleiner Subsistenzlandwirtschaft leben. Ja.
Es ist schon krass, es ist wie ein totaler Kreislauf. Also so eine Spirale, wo man teilweise glaubt, ja, wie kommt man denn da wieder raus, oder? Kann ich mir vorstellen. Ich habe ein paar Freunde, zum Beispiel auch in Kenia, einen Freund, den ich unterstütze. Und da ist zurzeit die Trockensaison so lang und so heftig, dass er bald nicht mehr weiß, wie leben, wie überleben. Und der macht Permakultur, hat aber kein Wasser mehr und kann nicht mal das mehr machen. Und es ist schon krass, wenn man das verfolgt. Was hast du denn so erlebt in dieser Zeit? Hast du die Menschen teilweise auch selbst besucht, selbst kennengelernt und gesehen, wie sich dieser Kreislauf wiederholt?
Ja, das habe ich durchaus. Also aus der Praxis, es gibt ja für die Menschen keinen Stillstand. In der Not gibt es Bewegung, in der Not gibt es Veränderung und im Rahmen des Möglichen, um das Überleben zu sichern und insofern werden dann einfach Brunnen tiefer gegraben. Das Grundwasser, das ja im Übrigen auch durch Eukalyptusbäume, die halt schnell wachsen, das schnelle Holz, dann nochmal beeinträchtigt sind, versucht man im Rahmen der Gegebenheiten Umstände zu schaffen, die was verbessern. Aber was zunimmt, ist die tatsächliche Armut. Was zunimmt, ist die tatsächliche Ernährungsunsicherheit und das immer schon für die davor schon verletzlichsten Menschen. Es ist so, dass es ja immer Ansätze gibt, im Schlechten noch was Gutes zu sehen. Daher sind wir mit Don Bosco ganz stark zum Beispiel in der Solartechnikerinnen-Ausbildung, dass man die Energie nutzt, die man hat, wo man damit dann ein Handy auflädt. Und Handy in Afrika klingt immer so ein bisschen unpassend, umgekehrt spart, aber Mobiltelefon und die Verbreitung ist sehr groß. Viele Wege, in dem Fragen, in dem ärztliche Anfragen, in dem sogar ein bescheidenes Banking-System einfach nicht mehr mit elendslangen Wegen zu bewältigen ist, sondern vor Ort Möglichkeiten schafft, sein Leben zu meistern. Solartechnikerinnen-Ausbildung, auch Biomasse-Nutzung bis hin zu eben Biomasse-Briketts, die zum Heizen verwendet werden, damit man nicht der Entforstung und Entwaldung hier Vorschub leistet. Also es gibt Ansätze, die trotz diesen großen Schwierigkeiten sehr praktische, praktikable Lebenskonzepte auch in Subsahara-Afrika ermöglichen. Und da sind wir mit Don Bosco auch sehr aktiv.
Mega cool. Also ich habe schon beim Vorgespräch rausgehört und auch gesehen, dass ihr ja auch hauptsächlich darauf setzt, Hilfe zur Selbsthilfe. Also ihr helft Menschen, aber ihr helft ihnen nicht einfach nur mit, ich sage es jetzt mal so einfach raus, also Essen geben, sondern ihr helft ihnen dabei, dass sie selbst Essen machen können, selbst produzieren können. Jetzt als Beispiel. Ihr macht es zum Beispiel bei der Solartechnik, dass sie selbst sich auch in Zukunft, also Selbsthilfe, dass sie sich selbst in Zukunft etwas erschaffen können. Das ist von mir aus gesehen etwas vom Allerwichtigsten überhaupt, also diese Möglichkeiten zu bieten. Wie siehst du das?
Naja, das ist ja das Allerwichtigste. Und das ist ja auch nicht ganz neu. Also der Klimawandel ist neu, aber dass Menschen in sozial schwierigen Verhältnissen es ganz schwer haben aus eigener Kraft, und das ist ja das, was Bestand hat letztlich, wieder auf die Beine kommen. Schon Don Bosco hat im 19. Jahrhundert gelebt. Es war das Industriezeitalter, wo Menschen bis zu 16 Stunden am Tage und in der Dekade, also 10 Tage Woche, arbeiten mussten. Entsprechend waren für die Kinder und Jugendlichen keine Betreuung da und sie waren klassische Straßenkinder, die verwahrlost sind, die kriminell wurden, die sich in Banden organisierten und so weiter. Und wir reden hier von einer Zeit, das ist mehr als 150 Jahre her, und die sozialen Probleme aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen waren ähnlich drängend wie heutzutage. Und Don Bosco schon hat gesagt, es gibt keine schlechten Menschen, sondern Menschen in schlechten Situationen, und man muss ihnen helfen, Halt zu finden, Struktur zu finden, Möglichkeiten der eigenen Lebensgestaltung zu finden in dieser von ihm so bezeichneten präventiven Pädagogik, also nicht die Probleme hinten nach verarzten oder das Pflaster auf die Wunde geben, sondern Möglichkeiten schaffen, dass diese Wunde gar nicht auftritt. Und das Konzept wird heute weitergeführt, indem man, wie du gesagt hast, den Menschen die Werkzeuge in die Hand gibt, das Know-how mit ins Leben gibt und auch noch in der Arbeitsmarkteingliederung mithilft, dass man mit dem Werkzeug und mit dem Know-how dann nicht wo steht und erst wieder keine Perspektiven hat, sondern dass das Ganze in sich stimmig ist und nachhaltige Lebensperspektiven schafft. Das ist das Ziel.
Genau, Nachhaltigkeit ist ja nicht nur im Umweltschutzbereich so, sondern es ist ja überall. Das Wort Nachhaltigkeit wird zwar extrem schnell überall verwendet, aber was es wirklich bedeutet, ist echt, dass man was schafft, das auch später noch nach einigen Jahren noch funktioniert und Sinn macht. Weil ich merke halt ganz oft, wir Menschen sind eher so, dass wir sehr kurzfristig denken oder schauen. Also wir schauen nicht weit in die Zukunft manchmal, sondern der Großteil, und da traue ich mich jetzt schon ein bisschen was zu sagen, das vielleicht nicht jeder hören will, aber mir kommt echt vor, wir schauen manchmal nur darauf oder ganz oft darauf, was brauche ich jetzt gerade, was will ich jetzt gerade haben, was tut mir jetzt gerade gut, aber wir sehen nicht, was das eigentlich dann auslöst für eine Spirale in der Zukunft. Das ist von mir aus gesehen, also Nachhaltigkeit ist von mir aus gesehen ein Wort, das sehr stark ausgelutscht wird und überall verwendet wird, aber der Sinn dahinter ist genau der, dass man einfach auch Jahrzehnte nachher schaut, was passiert denn in der nächsten Generation, was löst es aus, was sie jetzt tun in den nächsten 10 Jahren, nicht nur heute und morgen.
Ja. Ja, wie du sagst, also meines Wissens kommt ja der Begriff Nachhaltigkeit ursprünglich aus der Forstwirtschaft. Auch hier kann man auch über die Forstwirtschaft sprechen, ist es sehr oft, wir denken an den Nutzen oder den Gewinn, der relativ unmittelbar kommt. Also die klassische Fichte hier, die ich in meinem Leben noch erlebe, wenn ich sie heute anpflanze. Die Buche, und die Analogie gibt es dann für Afrika, für Australien und für die ganze Welt, die setze ich für die nächste Generation. Das heißt, ich profitiere nicht mehr davon. Mhm. Und das ist für mich von der Entstehungsgeschichte des Begriffs Nachhaltigkeit das anschaulichste Beispiel. Ich mache etwas, damit folgende Generationen, folgende Gesellschaften und die Welt nach mir damit etwas machen kann, daran eine Freude hat und daran ja, also etwas gewinnen kann. Und der Baum steht hier für mich ganz klar für das sehr anschaulich, was einfach nach mir sein muss und was ich aber heute tun muss, damit es nach mir kommt. Und ja, das symbolisiert es für mich sehr schön.
Tolles Beispiel, super. Du, Gabriel, du bist Mitglied der Organisation. Was ist denn deine Aufgabe? Was machst du denn so?
Ich bin einerseits in den klassischen tragenden Funktionen tätig, also in der Schweiz bei der Don Bosco Jugendhilfe weltweit bin ich Mitglied der Geschäftsleitung und wir denken intensiv darüber nach und arbeiten daran, damit wir mit, sind wir wieder dort, nachhaltigen Partnerschaften Programme ermöglichen, die wirklich für eine große Reichweite von jungen und jugendlichen Menschen Perspektiven schaffen können. Und gleichermaßen bin ich in Österreich bei Jugend eine Welt im Vorstand und bin auch hier beim Gestalten und Lenken der Gesamtorganisation mitverantwortlich. Und neben diesen strukturellen Aufgaben bin ich auch ganz aktiv in Gesprächen mit Stiftungen, mit vermögenden Menschen, mit Menschen guten Willens, die sagen, hier mache ich mit, hier will ich was bewegen, und erklärt uns doch, was das jetzt bringen kann. Weil sehr oft ist es Überzeugung, die Hilfe schafft und nicht nur einfach eine beherzte oder gar freche Bitte, hilf mit, weil wir brauchen Geld, sondern es ist eigentlich der Sinn, nach dem die Menschen streben, auch auf der gebenden Seite. Und wenn sie den erkennen und verstehen können, was eine meiner Aufgaben ist, das zu vermitteln, dann entsteht sehr viel Schönes im Miteinander.
Ja, mega cool. Ich finde auch, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, auch das Verständnis zu schaffen, was es auslöst, was ich mit meinem Geld eigentlich unterstütze darin, was das auslöst und was für schöne Emotionen ich auch in anderen Menschen herbeiführen kann, wenn ich sie unterstütze. Und das kommt ja auch wieder zu mir zurück. Und ich glaube, das ist auch was ganz Schönes. Ja, und genau die Zusammenhänge zu verstehen, das ist etwas vom Wichtigsten, glaube ich, was wir manchmal im ersten Moment gar nicht sehen. Ich merke das viel im Umweltschutzbereich, zum Beispiel hier in Südtirol, viele Menschen wissen einfach nicht genau, wie wichtig das Meer für uns ist, und das Meeresschutz war ja mein erstes Thema und hatte ich früher auch keine Ahnung, weil ich ja weit weg vom Meer bin. Wie soll ich dann verstehen, dass ich das Meer brauche, damit ich überhaupt atmen kann? Das hat mir ja niemand erzählt. Diese Zusammenhänge zu verstehen und zu kennenzulernen, das Wissen zu haben, ich glaube, das hilft uns ganz stark dabei, dass wir uns dann wirklich auch einsetzen, weil es einfach Sinn macht. Aber zuerst muss mal das Wissen her.
Eben. Und so wie du sagst, es ist niemandem auf dieser Welt vorzuwerfen, wenn er diese Zusammenhänge von Meeresbiologie oder Meeresökosystem, wo du Expertin bist, nicht kennt und noch nicht versteht, oder wenn er die Situation von Subsistenzlandwirtschaft in Uganda nicht versteht. Genau. Aber so wie du ein Sprachrohr bist und ich versuche hier zu vermitteln, ist es das eine, dass es dieser Tage viel anschaulicher ist. Wir können mit Bildern, wir können mit Gesprächen um den Globus sehr easy direkten Kontakt herstellen, was vor 20 Jahren noch nicht in der Form möglich war. Und es gibt ein Feedback und es gibt ein Verständnis, das durch Erfahrungen vor Ort, ohne dass man direkt hinreisen muss, auch inhaliert werden kann und internalisiert werden kann. Das ist unser großer Vorteil. Früher musste ich sagen, tatsächlich vor 25 Jahren, der Vorteil ist, wenn du in Afrika hilfst, es ist zwar sehr weit weg, aber dafür kann man um sehr wenig Geld sehr viel erreichen und gestalten. Und heute kann ich sagen, es ist zwar sehr weit weg, aber selbst hier bekommen wir über diverse Kanäle sehr zeitnah Informationen, Begleitung, die uns allen die Sicherheit gibt, dass wir genau das Richtige machen.
Genau, Das ist auch extrem wichtig, dass man immer auch diese Transparenz schafft und dass man als Organisation auch aufzeigt, was passiert wirklich mit dem Geld und was können wir da auslösen und was passiert, was machen wir da. Ne? Du, warum hast du denn begonnen, dich einzusetzen? Gab es bei dir mal ein Erlebnis oder irgendeine Situation, die dich da stark geprägt hat oder die das ausgelöst hat, dass du sagtest, du willst in diese Richtung gehen und dich für Jugendliche stark machen? Oder was war denn der Auslöser bei dir?
Naja, also wie bei fast allen Menschen ist es schon auch der persönliche Hintergrund, aus dem ich gewachsen bin. Mhm. Mein Vater, nicht mein Urgroßvater, sondern mein Vater war ein Flüchtlingskind im Zweiten Weltkrieg und hatte bis 1961 bei einem Landwirt gewohnt. Als Flüchtling wurde er dort untergebracht und hatte eine Kammer und seine Mutter und drei kleine Schwestern, meine Tanten. Das heißt, das, was es heißt, am falschen Ort dieser Welt zur falschen Zeit zu sein, hat er sehr, sehr nahe erfahren. Ich habe selber 7 Geschwister und wir hatten es jetzt sehr schön, aber auch nicht ganz einfach aus wirtschaftlicher Sicht. Mhm. Und dieses aber in nicht privilegierten Verhältnissen was weitergeben, egal wie viel du hast. Oder auch wenn du nichts hast, du kannst immer was geben. Ja. Und das, was du gibst, kommt immer zurück. Es ist nicht einfach nicht nur im Geld zu bemessen, sondern was du gibst, das kommt zurück. Und ja. Reich ist, wer gibt und nicht reich ist, wer hat. Und dieses Verständnis, in dem bin ich aufgewachsen. Und ich habe dann einfach auch Theologie studiert und Philosophie, habe mich mit dem Menschsein beschäftigt, was ist der Sinn hinter unserem Dasein, wohin führt es in dieser unglaublich kurzen Zeitspanne, in der wir auf dieser Welt sein können. Mhm. Und bin dann in den Menschenrechtsbereich gekommen und das war sehr wichtig, habe ich sehr gerne gemacht, aber es hat mir etwas die Unmittelbarkeit gefehlt. Wenn man lobbyiert, und das meine ich alles andere als abwertend, Menschenrechtsarbeit ist in Tagen wie diesen wichtiger denn je und hilft politischen Gefangenen oft aus der Haft oder aus der Folter und so weiter. Aber ich habe selber nicht erkennen und sehen können so gut, was jetzt das, was ich mache, hier bewirkt. Bin dankbar allen, die das machen, aber ich wollte was sehen, wo ich die Dinge wachsen sehen kann oder gar mithelfen kann, dass sie wachsen. Und das habe ich dann tatsächlich gefunden in der Entwicklungszusammenarbeit und viele schöne, schöne Bereiche, ob es jetzt Universitätsaugenkliniken in Äthiopien oder Behindertenbetreuungseinrichtungen in Mosambik oder Landwirtschaftsprojekte in Uganda waren oder sind. Ich sehe sehr unmittelbar, was die Hilfe, über die ich mit Menschen sprechen darf, bewegt, wie sie die Menschenleben vieler verbessern. Und das erfüllt mich mit unglaublicher Freude und das eben seit über 20 Jahren.
Ja, mega. 20 Jahre ist schon eine lange Zeit. Sehr cool, dass du schon so lange dabei bist. Echt mega cool. Wenn du schon so viele Orte auch gesehen hast und auch teilweise ganz sicher auch sehr viel Leid gesehen hast. Wie gehst du denn persönlich damit um? Ich persönlich habe zum Beispiel sehr viel gesehen, das mich auch stark geprägt hat. Ich durfte daraus wachsen, aber ich habe eine Entscheidung getroffen, daraus zu wachsen, weil es kann dich auch zerbröseln komplett. Wie gehst du damit um, mit diesen auch krassen Themen, die du da eigentlich täglich siehst?
Also es ist so, dass es ein Leid gibt, das tatsächlich auch für mich bis heute unfassbar ist und auch unerträglich im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist zum Beispiel, wenn Kinder ich habe es gesehen, in Lateinamerika und in Afrika, einfach mit Hydrocephalus auf die Welt kommen, wo durch einen Flüssigkeitsaustausch, der nicht stattfinden kann, einfach der Kopf anschwillt und so groß wird, dass das Kind am Ende oft mit 12 oder 14 Jahren einfach nur noch liegen kann mit einem überdimensionalen Kopf, der dann irgendwann, ich sage es jetzt medizinisch sicher nicht richtig, aber im Rückgrat etwas zerstört, worauf das Kind dann sterben wird unter ganz schwierigen Schmerzen. Das ist bei uns, gibt es die Prävalenz ähnlich hoch, aber das wird einfach beim neugeborenen Kind schon eine Leitung zwischen Kopf, unter der Haut in den Magen gelegt und diese Flüssigkeit auf anderem Wege abgeführt und die Kinder führen ein ganz normales Leben. In Entwicklungsländern ist das nicht so und diese Kinder kommen auf die Welt, der Kopf wächst und wächst und wächst und das Kind stirbt unter Höllenqualen. Das ist was, was ich nie wegstecken kann im Sinn von, ja, ist halt so und kann man nicht ändern und ja. So ist es halt. Sondern das ist einfach ein Frevel an der Menschheit, dass es Lösungen gibt und diese Lösungen einfach in Armutsgebieten bis heute nicht ankommen, obwohl es so einfach wäre. Ich habe bis heute nicht die Lösung und es wurmt mich und es ärgert mich und auch hier, ich habe dort und da mal beitragen dürfen, dass es Behandlungsmöglichkeiten gibt heute in Dar es Salaam, im CCBRT oder woanders. Es erreicht Kinder, aber ich weiß, es gibt hier tausende Kinder, die dieses Glück nicht haben. Umgekehrt gibt es das Paradoxon, dass es eine Armut gibt, die wir als Elend empfinden oder ich früher als Elend empfunden habe, die aber die Menschen nicht als Elend empfinden. Und die netteste Geschichte dazu war, das war in Burkina Faso, es war eine Familie, da hat der Regen durch die Strohdächer ist geronnen und zerbrochene Krüge, 5 Hühner am Hof und so weiter. Und die Großmutter war erblindet, wir haben sie abgeholt, um sie zur Augenklinik zu bringen, damit sie eine graue Star-Operation bekommt. Und sie war dankbar, sie ist mitgegangen in aller Geduld, hat die Operation gemacht und konnte wieder sehen nach Jahren der Blindheit. Und am nächsten Tag haben wir sie nach Hause gebracht. Und wir kamen dorthin. Für mich war subjektiv ein Elend, also einfach in der Situation zu leben, Nahrungssituation sichtlich ganz schlecht und so weiter. Sie war aber so glücklich über die Heilung von ihrer Blindheit nach Jahren, dass sie gesagt hat, sie gibt uns 2 Hühner mit.
Wow.
Und der lokale Partner war dabei und nimmt die Hühner und ich sag zu ihm, Gott sei Dank nicht in lokaler Sprache, die ich nicht beherrscht habe, du, die Menschen sind so arm. Die Hühner können wir jetzt nicht nehmen. Wir sind auf die Hühner nicht angewiesen. Für die ist das vielleicht nochmal wo ein Festtagsessen oder sie verkaufen es. Die nehmen wir jetzt einfach nicht mit. Mhm. Und da hat er mich angeschaut mit großen Augen zum Thema subjektive Armut und hat gesagt, genau das ist das Problem von euch weißen Nordeuropäern. Diese Frau empfindet sich nicht als arm. Sie empfindet den Hunger, sie lebt in einem Elend, aber sie empfindet sich nicht als arm, weil ihre Nachbarn leben auch nicht anders. Ja. Ihr größter Wunsch ist es, etwas zurückzugeben, wenn sie beschenkt wurde. Und das wurde sie mit dem Augenlicht. Mhm. Und wenn wir jetzt die Hühner, ihr Geschenk nicht nehmen, dann ist das der Wendepunkt, wo sie sich arm fühlt. Und das wollen wir ihr nicht geben. Das Geschenk nimmst du an, die Hühner nehmen wir mit und wir werden sie feierlich verspeisen, weil in vielen Kulturen das Geschenk erst als angenommen gilt, wenn es tatsächlich auch konsumiert wird, ob es die Ziege im Südsudan oder das Huhn in Burkina Faso ist. Mhm. Und das ist überhaupt keine Frage. Und da habe ich viel dazugelernt. Da habe ich viel dazugelernt, dass es die objektive Armut gibt, die aber subjektiv nicht so erlebt wird, weil es im Kontext der Nachbarschaft und des sozialen Gefüges nicht direkt als Armut empfunden wird.
Das ist ein wahnsinnig geiles Beispiel. Also ganz ehrlich, mir kommt manchmal vor, ich weiß manchmal nicht, wie ich es bewerten oder ob ich es überhaupt bewerten möchte, aber wie ich diese Situationen sehe, wenn wir zum Beispiel, wir Weißen gehen irgendwo hin, machen Entwicklungshilfe, bringen Schuhe und T-Shirts und keine Ahnung was. Und viele Menschen vielleicht wollen das ja gar nicht. Weißt du, was ich meine? Es ist manchmal so krass, dass wir anderen Menschen, die anders leben, Dinge aufzwingen, Dinge geben, von denen wir glauben, die brauchst du, um irgendwie ein Leben zu führen, aber die Menschen brauchen das gar nicht. Und das sehe ich so oft. Dass mir echt manchmal, ich hinterfrage ganz stark unseren eigenen Lebensstil, das mache ich sowieso schon seit Jahren, aber auch in diesem Bereich, wenn ich unterstütze und helfen möchte, dann möchte ich auch so helfen, dass es wirkliche Hilfe ist und nicht, dass es eine Mitleidsnummer oder sowas wird. Weißt du, was ich meine? Das klingt jetzt krass, aber das machen wir ganz oft.
Ja.
Und das ist echt heftig,
ja. Und damit sind wir wieder beim Don Bosco, der gesagt hat, man muss einfach den Menschen in seiner Zeit oder auch bei uns bei Don Bosco sind es vorrangig Kinder, Jugendliche mal zuhören. Mhm. Nicht, du bist ein Problem, so wie du lebst und was du machst und ich löse jetzt das Problem für dich, sondern einfach mal zuhören und zu schauen, woher kommt das? Wieso passt das nicht? Für wen? Und die Frage muss auch gestellt werden, für wen passt es nicht? Und mein Problem muss nicht zwingend sein oder ihr Problem sein. Ja. Und das Zuhören muss doch am Anfang stehen, damit es nicht diese früher Entwicklungshilfe genannte Form der Unterstützung ist, sondern die Zusammenarbeit. Wir sind ein Team, wir denken darüber nach. Und wenn du den Hut nicht brauchst, dann werden wir keinen Hut für wirst du dir diesen Hut nicht erarbeiten, sondern geht es dir um andere Ziele im Leben. Also diese Freiheit der Lebensgestaltung, der Lebensträume, die muss einfach unantastbar sein.
Total. Ja, da dürfen wir sehr, sehr viel lernen, glaube ich. Also extrem viel von anderen Kulturen. Ich glaube, da lernen wir auch sehr viel, wenn wir auf der Welt ein bisschen unterwegs sind und uns auch andere Kulturen anschauen. Und auch im Grunde, ich bin ja zum Beispiel auch ein Beispiel von mir jetzt gerade, ein Freund von mir, den ich unterstütze in Kenia, weil eben gerade diese Dürre herrscht. Der ist sowas von ein glücklicher Mensch, der hat so wenig und der ist immer glücklich. Und der schreibt mir dann immer Nachrichten, um zu sagen, hey Maggie, wie geht's dir? Und wenn ich dann mal einen nicht so guten Tag habe, fühle ich mich fast schon schlecht, das zu sagen. Weil ich lebe hier in meiner Luxuswohnung, ganz ehrlich, und denke mir dann, warum jammer ich denn rum wegen so einem kleinen Blödsinn? Und dann schreibt er, aber ich sage es ihm trotzdem, weil er fühlt sich ein bisschen wie so ein richtiger Bruder an, also diese Familie. Und wir sind da ganz offen. Und dann sagt er immer, weißt du, wir dürfen einfach mal wieder glücklich sein, genießt das Leben. Der ist so Persönlichkeitsentwicklung weit voraus, also um Welten voraus. Und da lerne ich an jedem Tag dazu, wo ich mir denke, wow. Und wir machen hier Persönlichkeitsentwicklung und denken uns, ja, weiterentwickeln und, keine Ahnung, wachsen. Aber wir stecken manchmal so fest in unserem Konsumwahn drin oder in unserem, keine Ahnung, selbst geschaffenem Schloss. Und das hinterfrage ich ganz stark. Ist sehr, sehr spannend. Also da lerne ich an jedem Tag dazu. Ist sehr schön.
Ja, das ist lustig, dass du das sagst, weil eben sind wir wieder dort, dass ganz viele Menschen glauben, es ist eine einseitige Einbahn von Norden nach Süden. Also ja. Wir im Norden haben es gut und wissen, wie es läuft. Und dann gibt es da diese Einbahn. Ich bleibe jetzt plakativ bei Afrika und da fährt das Schiff oder der Zug runter und der bringt das und dann bringen wir da in das Elend was. Und was irgendwie das Leben besser macht. Und dann kommt, ja, habe ich oft die Frage gehört, naja, und also gibt es irgendwas, nach dem Motto, kann ja nicht sein, aber jetzt frage ich trotzdem, gibt es irgendwas, was dir das gibt oder wo man was zurückbekommt? Ja. Und das ist bei mir genau dasselbe wie bei dir. Also die Menschen haben in diesen subjektiv oder aus unserer Sicht beobachteten Armut und aus den Schwierigkeiten, die haben aber noch das Lebensgefühl, den Tag zu genießen, die Stunde zu genießen, den Moment zu genießen, was bei uns gerade noch die Kinder können manchmal. Ja. Und diese Leben, und wir haben, auch wenn es uns gut geht, also ich rede jetzt nicht von dir und mir, aber wenn das große Auto vor der Tür steht, wir haben beide kein Auto, ja. Und wenn das Haus noch so groß ist, aber es ist noch nicht abbezahlt, man hat die Hypotheken, man hat den Banktermin, man hat das und das Auto und die Werkstatt und ich weiß nicht, was noch alles und was ich noch brauche, damit ich unbeschwert und 100% wasserdicht 85 werden kann. Mhm. Und in diesem Druck, in diesem existenziellen Druck, den wir uns selber geschaffen haben, teilweise auch natürlich durch die Wirtschaft eingeflüstert, nach dem, was brauchen wir alles, was wir eigentlich nicht brauchen, leben wir in diesem Hamsterrad, aus dem wir gar nicht mehr rauskommen, ohne existenzielle Nöte und Ängste haben zu müssen. Und in Afrika ist es sehr oft umgekehrt. Ich weiß nicht genau, was ich morgen esse oder übermorgen, aber entsprechend freue ich mich am heutigen Tag. Und ein zweites Beispiel für mich, wo ich sage, da können wir von Entwicklungsländern lernen, das ist sehr oft der Umgang mit alten Menschen. Und das ist einfach, Menschen werden höheren Alters dafür geschätzt, was sie geleistet haben, was sie gemacht haben, was sie erlebt haben. Sie werden um ihren Rat gefragt. Sie sind integraler Bestandteil der Gesellschaft und des Dorfes und der Familie bis zum Schluss. Mhm. Und das ist bei uns oft delegiert an Dienstleister und Dienstleisterinnen, was ich nicht schlecht reden will. Aber ich sage, der alte Mensch in seiner Würde, all dem, was er hat und geben kann, im Zentrum der Familie, das ist in Industrieländern sehr oft schon verloren gegangen.
Ja, das ist schon krass, gell? Also wir können eigentlich extrem viel lernen und das sehen wir manchmal wahrscheinlich erst, wenn wir uns wirklich mit dem Thema echt beschäftigen, weil wir manchmal echt denken, ja, wir Weißen hier in Europa und wir sind die, die da jetzt irgendwie die Unterstützung bringen und also da haben wir ganz ein komisches Weltbild manchmal, kommt mir vor. Echt krass. Also ich lerne an jedem Tag wirklich schöne Dinge dazu. Extrem viele. Und es, ich
Ja.
merke auch an jedem Tag mehr und mehr, wie viel es mir eben auch wieder gibt, energetisch hauptsächlich, wenn ich etwas geben kann. Weil im Grunde
Ja.
ist ja Geld auch nichts anderes als Energie. Also die Energie, die ich mit dem Geld erschaffen möchte,
Ja.
das Geld ist halt ein Mittel dazu, diese Energie zu schaffen. Aber diese gleiche Energie kommt zu mir ja auch wieder zurück. Eins zu eins. Wenn nicht immer sofort, aber sie kommt zurück. Und das ist etwas, was ich immer ganz gerne auch an den Menschen weitergebe. Dass wir einfach mal sehen, ja, wenn wir uns einsetzen für andere Menschen, für Tiere, für Umweltschutz, eigentlich egal wofür, Hauptsache wir setzen uns ein. Wir fangen irgendwann, weil am Ende kommen all diese Themen ja dann eh zusammen. Wir werden auch verstehen, dass das alles zusammenhängt. Dann merken wir auch, dass es zu uns zurückkommt. Und das ist ja auch das Spannende und das wirklich Schöne. Und daran können wir dann wachsen persönlich, um einfach wirklich zu sehen, hey, es macht einfach Sinn, sich einzusetzen für diese Welt, für alle Lebewesen.
Das sehe ich genauso. Und wie es so schön heißt, Budget ist ja nur in Zahlen gegossene Politik. Und ob das jetzt ein Privatbudget ist oder das ganzer Staaten oder der Weltgemeinschaft, letztlich das Geld, das per se man nicht essen kann, aber es ist ein sekundärer Verstärker, der Dinge ermöglicht oder verunmöglicht, je nachdem, was gefördert wird oder gekauft oder umgesetzt wird. Und das dürfen wir nie vergessen. Im Privaten wie im Großen, weil eines der Probleme der Welt ist ja wohl, dass sich die Wählerinnen und Wähler auf die Politik ausreden oder die Konsumentinnen und Konsumenten auf die Wirtschaft und umgekehrt.
Genau.
Politik sagt, wir machen die Politik, weil sonst wären wir ja nicht gewählt. Die Wählerinnen sagen, wir würden ja wählen, wenn sie die Politik machen würden, und mit Konsum und Wirtschaft ist dasselbe. Und in Wahrheit, ja, also.
Wir schieben die Verantwortung einfach immer weg, weil es einfacher ist, sie nicht selbst in die Hand zu nehmen, denke ich. Es ist einfacher, sie wegzuschieben. Und genau da dürfen wir anfangen, etwas zu verändern, dass wir die Verantwortung wieder in die Hand nehmen und bei uns beginnen. Und das, was wir tun können in dem Zustand, wo wir eben sind, in der Situation, in der wir leben, was auch immer, jeder Mensch ist anders, alle haben einen anderen Hintergrund, aber wir können etwas verändern, Schritt für Schritt. Es muss ja nicht von heute auf morgen sein, aber Schritt für Schritt an jedem Tag kleine Veränderungen. Und das finde ich wahnsinnig wichtig.
Absolut. Und ob es die Glasflasche ist, die einfach die PET-Flaschen ersetzt, oder wir haben Waschmittel von auf Palmöl frei umgestellt, was gar nicht leicht ist, aber man findet es. Und im Konsum, im täglichen und im Verhalten und in dem, wie man denkt und auch über die Welt spricht, auch das dürfen wir nicht vergessen, dass wir alle Botschafterinnen und Botschafter sind für etwas, im Guten wie im Schlechten. Und auch diese Rolle dürfen wir uns durchaus zugestehen, wenn wir diese Welt ein Stück schöner machen wollen.
Voll, ich bin total deiner Meinung. Du, Gabriel, noch mal kurz, wir sind schon fast am Ende unseres Podcasts. Kurz zu Don Bosco, wie kann man euch denn unterstützen? Was kann man denn da tun? Ihr braucht natürlich auch finanzielle Unterstützung. Gibt es aber, also man kann spenden, jeder, der heute zuhört und das gut findet, bitte macht eine kleine Unterstützung. Ich meine, 5 Euro tut wahrscheinlich den meisten Leuten einfach nicht weh. Und wenn viele Leute 5 Euro spenden, dann ist es auch viel Geld, mit dem man viel tun kann. Wie kann man euch aber noch unterstützen? Gibt es da andere Möglichkeiten?
Naja, also um jetzt wieder bei uns selber zu beginnen, jeder Mensch auf dieser Welt, der Kindern und Jugendlichen die Entfaltungsmöglichkeiten zugesteht und sie darin fördert, gute, wachsende und irgendwann erwachsene Menschen zu sein, das ist eigentlich das Hauptanliegen von Don Bosco und der gesamten Bewegung, die ja in über 133 Ländern dieser Welt aktiv ist. Also da reden wir gar nicht von Geld, sondern da reden wir darum, dass wir jungen Menschen, dass wir Kindern den Raum geben und die Entfaltungsmöglichkeiten, die sie brauchen. Ob das die eigenen Kinder sind oder die Nachbarskinder oder die Neffen und Nichten, das können wir alle tun. Und da sind wir noch lang nicht beim Geld. Und das nicht nur können wir tun, sondern sollten wir tun, weil die Kinder sind die Erwachsenen von morgen.
Genau.
Und das andere ist, dass es natürlich sehr konkrete Programme gibt, die, wie bereits geschildert, nachhaltig in die Zukunft reichen. Ob das jetzt Bildungsprogramme in Tirana, der Hauptstadt von Albanien, sind, wo Kinder von Roma-Familien und anderen Gruppen, die sonst Schulbesuch nicht oder sehr schwer hätten, an Schulzugang bekommen, oder ob es eine Fördereinrichtung für indigene Kinder mit Behinderungen in Ecuador, in Kayambe ist, oder ob es ein Landwirtschaftsprojekt in Uganda ist, wo Frauen vornehmlich, also Subsistenzbäuerinnen, lernen, Biomasse so zu nutzen, dass es nachhaltig ist und auch die Ernährungssicherheit hebt. Das sind alles Themen, wo wir spezialisiert sind, wo wir sehr gute und wichtige günstige Programme machen und wo 1 Euro hilft oder 1 Franken, aber wo natürlich 100 Euro oder 1000 entsprechend mehr Hilfe schaffen.
Ja, mega, mega cool. Danke für diese Aussagen und für diese Tipps. Und noch eine letzte Frage an dich für diesen Podcast heute. Was sagst du denn zu den Leuten, die sagen, du kannst da aber nichts verändern? Was sagst du, was ist denn deine Antwort? Weil ich höre diese Frage, also diese Aussage sehr, sehr häufig. Was ist denn deine Antwort an diese Menschen?
Meine Antwort an die Menschen, die sagen, ich kann ja nichts verändern oder die Welt ist zu groß, um sie zu retten, ist nahezu gleichlautend, auch wenn ich täglich dazulerne. Das eine ist felsenfest, ganz klar. Ich kann die Welt nicht retten. Don Bosco mitsamt der Bewegung global, wir können die Welt nicht retten. Aber was wir können, das ist für ganz konkrete Menschen, für ganz konkrete Bildungseinrichtungen und Situationen Hilfe und Erleichterung fürs Leben schaffen, die ganz konkreten Menschen eine bessere Zukunft ermöglicht. Und das reicht mir schon, um aktiv zu sein und aktiv zu bleiben. Mhm. Und wenn man die Ansprüche zu hoch stellt, wird man sie nie erreichen und vielleicht sogar daran verzweifeln, dass man sie gar nie erreichen kann. Dieser negativen Energie, der zu hoch gesteckten Ziele und der Frustration, was bringt das schon, was bin ich schon, was kann ich schon, der habe ich mich nie hingegeben. Ich glaube an das Gute, ich glaube an die Möglichkeiten jedes Menschen. Und insofern sage ich immer volle Kraft voraus, wir schaffen das.
Mega cool. Mal, danke schön, Gabriel, für diesen Podcast heute, für deine Zeit und dass du diese Geschichten auch mit uns geteilt hast, mit der ganzen Community. Danke, danke ganz fest von Herzen.
Danke, Maggie, danke der ganzen Community. Und ich fühle mich hier ein sehr, sehr erlesener und guter Runde von Menschen guten Willens, die diese Welt ein schönes Stück besser machen wollen. Ganz vielen Dank für diese Einladung zu diesem Podcast.
Dankeschön. Liebe Sanusplane Community, wenn euch der Podcast gefällt und wenn ihr auch diese Message teilen wollt, dann teilt sie auch. Bitte teilt sie einfach mit euren Freunden und teilt sie mit allen Leuten, die ihr kennt, damit auch die diese Message hören können und nicht jetzt nur von Gabriel heute, sondern allgemein. Wir haben so viele tolle Interviewgäste, also hört mal rein und gebt uns einen Like und schaut, dass einfach mehr Menschen davon hören und wie viel Gutes auf dieser Welt passiert. Es ist wirklich spannend und wie viel jeder von uns sich an jedem Tag auch einsetzen kann und wie das auch mit kleinen Schritten funktioniert. Deswegen viel Spaß beim Zuhören der aller Podcasts und danke euch fürs dabei sein. Baba.
Danke, ciao.